Hallo und willkommen zu Ungeklärt, dem Mystery- und True-Crime-Podcast Deutschlands. Hier stellen wir euch wöchentlich neue spannende Fälle vor. Heute geht es um das mysteriöse Unglück am Dyatlov-Pass, bei dem in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar 1959 9 Skiwanderer in der Sowjetunion starben. Ihr Tod bleibt bis heute ungeklärt. Es gibt zahlreiche Rezeptionen in Literatur, Medien und Filmen, aber alle haben eines gemeinsam. Wissenschaftler haben bis zum heutigen Tage keine vollständige Erklärung für den Fall. Bleibt dran und begebt euch mit mir auf eine Reise durch die damaligen Geschehnisse und die mysteriösen Umstände der kalten Winternacht.
Seht mal, da hinten kann man schon Iftel sehen.
Der Himmel hat sich zugezogen. Hoffentlich kommt kein Schneesturm, sonst müssen wir den Aufstieg abbrechen.
Genießt die Fahrt. Immerhin steht uns der anstrengende Teil noch bevor.
Es ist der 23. Januar 1959 in Svetlovsk. Die 10 Teilnehmer sitzen zusammen im Zug auf dem Weg nach Iftel, wo sie übernachten wollen. Die Stimmung ist ausgelassen, da sich 9 der Teilnehmer schon von früher kennen. Werden Geschichten ausgetauscht, Witze gerissen und viel gelacht. Anschließend geht es weiter zu einer kleinen Waldarbeitersiedlung. Erst am nächsten Tag beginnt die Wanderung. Die Gruppe begibt sich zur Bergwerkssiedlung, wo sie vom 27. bis zum 28. Januar rasten. Einer der Teilnehmer erkrankt und kehrt zur Siedlung zurück, während die anderen den langen und schweren Weg antreten. Es ist geplant, dass sie alle spätestens am 14. Februar 1959 in der Siedlung Wischai eintrudeln. Doch dort kommen sie nie an. Die Einzelheiten ihrer Wanderung bleiben bis heute ungeklärt und die Strecke kann nur dank der verbliebenen Tagebücher der Wandergruppe rekonstruiert werden.
Es ist schon spät. Lass uns besser die Zelte aufschlagen und rasten. Dort hinten scheint mir ein guter Ort für ein Lager zu sein.
Ach, kommt! Nur noch ein kleines Stück!
Am letzten Januartag beginnen sie mit der Passüberquerung. Aufgrund starken Windes sehen sie sich jedoch gezwungen, umzukehren. Von diesem Abend stammt auch der letzte Tagebucheintrag des Anführers der Gruppe.
Langsam entfernen wir uns von Ausbier. Ein sanfter Anstieg. Die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst. Dann die Waldgrenze. Haarschnee. Kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab ins Aspiertal. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft errichten wir das Nachtlager. Es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir auf Holzstämmen. Keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt. Hier ist es warm.
Es ist mittlerweile der 1. Februar. Noch 13 Tage bis zur geplanten Ankunft in Wischai. Die Gruppe hat nur noch in etwa 2 Kilometer vor sich, um ihr sicheres Nachtlager zu erreichen. Dennoch entscheiden sie sich dagegen und schlagen ihre Zelte auf der Hälfte ihrer Strecke über den Pass auf. Ein Vorratsspeicher für den Rückweg ist bereits angelegt und liegt hinter ihnen. Doch noch ahnt keiner der Teilnehmer, dass sie diesen nicht mehr nutzen werden. Wann genau die Gruppe die Zelte aufstellt, ist unklar. Es wird vermutlich nachmittags zwischen 15 und 17 Uhr gewesen sein. Die letzten Aufnahmen zeigen die Gruppe glücklich und beisammen. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sie wissen, dass ihnen etwas Schreckliches bevorsteht. Derweil im Hauptquartier des Sportvereins.
So, den Bericht habe ich fertig. Seltsam, dass die Wandergruppe noch nicht wieder zurück ist und uns ein Telegramm über ihre Ankunft gesendet hat. Die Angehörigen drängen schon auf unser Handeln. Vielleicht ist es an der Zeit, eine Sondersitzung einzuberufen.
20. Februar. Mittlerweile ist die Gruppe schon fast eine Woche verspätet. Man entscheidet sich, einen Suchtrupp auszusenden. Wanderer, Suchhunde, Jäger, Förster und sogar Soldaten und Studenten helfen. Hubschrauber kreisen über dem sonst so ruhigen Tal. Erst weitere 6 Tage später stoßen die Suchhelfer auf die verlassenen Zelte der Gruppe. Aufgrund des schlechten Wetters sind sie zur Umkehr gezwungen. Dann jedoch gibt es Neuigkeiten.
Hey, Hey, hier drüben! Oh mein Gott, wir haben was gefunden!
Tatsache, da ist wer. Hallo? Können Sie uns hören?
Nach einer Woche finden die Suchtrupps in etwa 1,5 Kilometer Entfernung zu den Zelten die Leichen von zweien der Wanderer. Sie sind schon leicht eingeschneit, neben ihnen die Überreste eines kleinen Lagerfeuers. In dem Umkreis eines 1/2 Kilometers werden 2 weitere Leichen gefunden. Am 2. März wird das Vorratslager entdeckt. Es ist unberührt. In den nächsten Wochen verläuft die Suche weiter. Die restlichen Leichen weisen immer seltsamere Positionen auf. Eine liegt mit einem ausgestreckten Arm und einem ausgestreckten Bein, sowie dem einen Arm auf der Brust und dem anderen Bein angewinkelt zum Körper hin. Eine weitere wird kniend ausgegraben, mit dem Gesicht und der Brust auf dem Boden. Alle wirken, als hätten sie das Zelt fluchtartig verlassen. Es war wendig und die Temperaturen lagen unter minus 25 Grad. Und dennoch sind die Leichen teils nahezu nackt, tragen nur einen Schuh oder lediglich Socken. Teilweise sind sie mit Fetzen von Kleidung bedeckt, die an den Kleidungsstücken der anderen Wanderer fehlen. Alle haben nicht nur die typischen Erfrierungen, sondern weisen Verbrennungen und zahlreiche Blutergüsse sowie Schürfverletzungen auf. Einem der Wanderer fehlt die Nasenspitze und ein Teil des Mittelfingers wird später bei der Obduktion der Leiche in seinem Mund gefunden. Der Tod, den die Gerichtsmediziner als unerklärlich einstufen, ist jedoch der einer jungen Wanderin der Gruppe. Ihre Augäpfel sind unauffindbar, ihr fehlt teilweise die Haut im Gesicht und die Zunge sowie der Mundboden fehlen. Diese Anzeichen wiederholen sich bei einem ihrer Kollegen. Die Haut aller Wanderer ist auf einmal stark gebräunt und ihre Haare ergraut und teilweise angesenkt. Das Kuriose aber sind ebenfalls die Spuren, die am Unglücksort gefunden werden. Das Zelt der Gruppe ist von innen mehrmals aufgeschnitten worden. Fußabdrücke führen hangabwärts zum Wald, werden jedoch kurz vorher eingeschnallt. Die Rinde des Nadelbaums, unter dem die ersten Leichen gefunden worden waren, weist Spuren von Haut und Muskelgewebe auf und das bis in mehrere Meter Höhe am Stamm und den Ästen. Weitere Untersuchungen ergeben wenig später eine hohe Strahlung am Fundort und den Kleidungsstücken der Leichen.
Was? Was ist das? Träum ich? Nein. Kommt mal alle her! Kommt raus aus euren Betten! Das kann nicht wahr sein! Das ist nicht wahr! Bei Gott, das kann nicht sein! Sieht euch das an! Kommt, schnell!
31. März 1959. Die Mitglieder der Suchmannschaft, die noch vor Ort im Loswartal sind, werden von ihrem Diensthabenden aus dem Schlaf gerissen. Am Himmel schwebt eine leuchtende Kugel. 20 Minuten lang ist sie zu sehen, bis sie hinter einem Hang verschwindet. Bereits Wochen vorher, am 2. Februar 1959, sowie am 17. Februar, beschrieben Soldaten und Ansässige eine grelle leuchtende Himmelserscheinung. Später wird behauptet, dass es sich bei den leuchtenden Kugeln um den Schweif von Interkontinentalraketen gehandelt habe.
Ich frage mich, was dort in jener unheilvollen Nacht geschehen ist. Wir werden es wohl nie erfahren, jetzt wo der Fall geschlossen ist. Diese Akte. Sie wird wohl für immer in einem unserer Aktenschränke begraben sein.
Die Ermittlungen wurden schon im Mai eingestellt. Die Akten standen unter Verschluss. In den 90er Jahren gelangten Kopien an die Öffentlichkeit, doch hier fehlten einige Seiten. 2019 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Heute wird eine Naturkatastrophe als Grund angegeben. Doch was genau den Wanderern zugestoßen ist, bleibt ungeklärt und unerklärlich.
Thank you.